Schwerpunkt Theater. Der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.
Was erwartet uns in dieser Saison? Hallo, mein Name ist Thilo Sauer. Herzlich willkommen zu Schwerpunkt Theater, dem Podcast des Magazins Die Deutsche Bühne. Dort gibt es pro Ausgabe immer einen Themenschwerpunkt, den wir in diesem Podcast vertiefen wollen. Traditionell schauen wir im September auf die neue Saison und ich muss zugeben, ich habe noch gar keinen Überblick über neue Projekte, Schwerpunkte und vor allem neue Leitungsteams. Höchstens mal so ein bisschen was gehört, aber die Redaktion der Deutschen Bühne hat sich die Spielpläne in allen Sparten angesehen, in Schauspiel, Musiktheater, Tanz, Kinder- und Jugendtheater und Figurentheater. In dieser Reihenfolge wollen wir nun über die einzelnen Sparten sprechen. Zuerst begrüße ich einen der beiden Redaktionschefs, Detlef Bauer. Hallo.
Hallo, Thilo.
Bevor wir auf die Inhalte im Schauspiel schauen, will ich einen Blick auf ein, ich nenne es mal, Gimmick der aktuellen Vorschau werfen. Zu jeder Sparte gibt es da einen Kopf der Saison, so heißt das. Also eine Theaterpersönlichkeit, auf die man besonders achten sollte. Was ist die Idee hinter dieser neuen Rubrik? Wie kamt ihr darauf?
Also die Idee ist nicht ganz neu, wir haben das in den letzten Jahren auch immer mal wieder gemacht und es hilft einfach, so haben wir festgestellt, wichtige Inszenierungen, wichtige Projekte nochmal durch eine Person, Persönlichkeit sozusagen zu illustrieren und deutlicher sichtbar zu machen. Also wir hatten zum Beispiel, kann ich zu meinem Eigenlob sagen, vor 2 Jahren Karin Bayer mit ihrem Anthropolis-Projekt als Kopf der Saison. Und das hat sich ja dann auch wirklich herausgestellt, dass diese Inszenierung, also diese Mehrfachinszenierung, die Saison im Schauspiel sehr geprägt hat. Und deswegen finden wir schon nach wie vor, dass einzelne Köpfe, einzelne Persönlichkeiten, einzelne Künstlerinnen und Künstler rausgehoben werden sollten, auch wenn, wie wir ja im letzten Podcast auch besprochen haben, der Trend immer mehr zum Team geht.
Genau, in der letzten Folge haben wir die vergangene Saison ausgewertet und da war das ein Resümee, das wir da gezogen haben, dass die Personal, dass es nicht mehr so Personal gibt, das so auffällig ist, sondern dass sich das irgendwie viel weiter auffächert. Nun schauen wir aber auf die Spielpläne der kommenden Saison. Auffällig ist, das schreibst du gleich als erstes in deinem Text, dass es sehr viele Produktionen von Kleists Der zerbrochene Krug und Adaptionen von Jenny Erpenbecks prämierten Roman Heimsuchung gibt, denn diese Bücher sind Abiturstoff. Zentralabiturstoff, muss man ja dazu sagen. Ich lese da eine gewisse Angst vor Langeweile heraus.
Ja, also Der zerbrochene Krug von Kleist wird in der Tat 28 Mal neu inszeniert. Das ist schon phänomenal. Also sonst sind die meist inszenierten Stücke, wenn es hochkommt, bei 20 Neuinszenierungen oder so. Also das ist schon eindeutig durch diese Abi-Sternchen-Themen motiviert, zumindest zum großen Teil. Und ich bin nicht ganz sicher, ob wirklich Der zerbrochene Krug das Stück, der Text von Kleist ist, der junge Leute für Kleist oder fürs Theater faszinieren wird. Ich habe eigentlich den Verdacht, dass zum Beispiel Michael Kohlhaas Theaterleute in Wirklichkeit viel mehr interessiert und es wird und wurde ja in den letzten Jahren auch ziemlich viel gemacht. Es werden auch andere Kleist-Texte in der Saison neu gemacht. Zum Beispiel macht Christopher Rüpping auf die ich gespannt bin, eine Inszenierung über das Erdbeben von Chile, verbunden sozusagen mit den Erschütterungen unserer Gegenwart. Und bei Jenny Erpenbecks Heimsuchung finde ich es noch problematischer, weil ich den Text, ohne ihn literarisch irgendwie abwerten zu wollen, aber fürs Theater einfach nicht geeignet halte. Das ist eine sozusagen sehr nüchtern aufgemachte Beschreibung eines Ortes und die beziehungsweise eines Hauses und die Figuren gehen sozusagen nur durch dieses Haus hindurch und werden so mit einer gewissen Distanz beziehungsweise aber auch eher monologisch denn dialogisch geschildert. Also ich halte das für keinen bühnengeeigneten Stoff, wenn man ihn nicht völlig umkrempelt. Und das will man ja wiederum nicht, wenn die Schulklassen reinkommen wollen. Also das halte ich für schwierig.
Stellt sich auch die Frage, ob man den Abiturstoff unbedingt mit einer Neuproduktion begleiten muss. Aber Das kann man ja vielleicht mal an einer anderen Stelle erörtern. Theater und Schule wäre vielleicht auch mal ein schönes Thema. In unserer letzten Folge zur Saisonbilanz hat unser Schauspielautor Tobias Prüfer erzählt, wie doof er Romanadaptionen auf der Bühne findet, aus ähnlichen Gründen, wie du sie gerade geschildert hast, weil es halt manchmal gar nicht so theatral ist im Buch. Das passe oft nicht zusammen und entwickelt wenig Energie. Da wird es dann halt so textblockmäßig und dann wird da so ein bisschen runtergeredet. Wird da die nächste Saison auch Gegenbeispiele liefern oder drohen da klägliche, vergebliche Kraftakte?
Also man muss natürlich immer differenzieren, aber tendenziell geht es mir ähnlich wie Tobias Prüfer, dass ich in den letzten Jahren häufiger denke, die Romanadaption hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht. Das große Gegenbeispiel ist für mich tatsächlich Agota Christophs Das große Heft, das ich in den letzten Jahren in tollen Inszenierungen gesehen habe. Und da habe ich auch große Hoffnungen in die neue Spielzeit, weil sowohl Karin Henkel als auch Jette Stecke den Roman inszenieren und das passt in die Zeit und da bin ich bei beiden sehr gespannt. Also das halte ich für vielversprechende Romanadaptionen.
Das ist auch irgendwie eine ganz krasse Sprache, finde ich. Deswegen funktioniert das auch so gut auf der Bühne, glaube ich, weil die so eindrücklich ist, wenn man sie hört und die geht auch sehr in den Körper, würde ich fast sagen. So ein bisschen die Vermutung von Tobias Prüfer war zumindest, das verkauft sich halt gut. Ein Erfolgsroman, der auf der Spiegel-Bestsellerliste stand, der macht sich vielleicht auch gut auf dem Spielplan. Und du beschreibst in deinem Text auch insgesamt so eine Form von neuem Pragmatismus an den Theatern. Ist das vorauseilender Gehorsam in Zeiten von Etatkürzungen? Wir haben auch in Folge 7 darüber gesprochen. Oder auch vom Kulturkampf, der von rechts vor allem geführt wird. Genau, wie beurteilst du diesen Pragmatismus?
Also es ist schon ein Zeichen dafür, dass die Theater auf Krisenzeiten reagieren und dass sie, also auch Krisenzeiten, in denen sie selber sind, dass sie einfach mehr schauen müssen, dass viel Publikum ins Theater gelockt wird. Andererseits finde ich es aber auch nicht unbedingt verwerflich zu überlegen und zu schauen, dass man viel Publikum ins Theater bekommt und dass man Theater ja auch fürs Publikum macht, das nicht zu vergessen. Und da sind zum Beispiel das Autorinnen-Duo Lutz Hübner-Sarah Nemitz für mich ein positives Beispiel für eine Art pragmatisches Theater, was ich seit Jahrzehnten eigentlich schon betreiben, indem sie nämlich sehr genaue, unterhaltsam, aber auch wirklich die Probleme der Gesellschaft treffende Stücke schreiben. Also wenn sie zum Beispiel in Furor über die Entfremdung zwischen sozusagen dem einfachen Bürger und Politikern einen Dialog oder ein Drama geschrieben haben. Und von den beiden wird es zwei Premieren in dieser Spielzeit geben. Eine im Jungen Schauspielhaus Düsseldorf, also im Kinder- und Jugendtheater, und eine in Regensburg, wo es um die schwierige Aufarbeitung und den Umgang mit dem Gedenken an Widerstand und Drittes Reich geht. Und ein anderer Aspekt des Pragmatismus, den ich nicht schlecht finde, ist, dass Theater erfolgreiche Uraufführungen nachspielen. Dass sie also nicht mehr ganz so wie vor 10, 20 Jahren unbedingt selbst um jeden Preis eine Uraufführung machen wollen, sondern wenn sie gesehen haben, ein Stück hat funktioniert in der letzten Saison, dass sie es dann auch selber spielen, ohne sozusagen den Titel Uraufführung draufschreiben zu können.
Worauf freust du dich denn persönlich sonst noch in der nächsten Saison?
Ich freue mich auf zwei Abende, zwei neue Stücke zu Hannah Arendt, die beide im Oktober stattfinden werden. Das eine am Thalia Theater in Hamburg von Ria Lehmann wird Arendt, Denken in finsteren Zeiten, in deutschsprachiger Erstaufführung von Tom Kühnel inszeniert. Da geht es um einen Rückblick auf das Leben von Hannah Arendt, der deutsch-jüdischen Philosophin, die aus Deutschland emigrieren musste in den 30er Jahren und die bei den Eichmann-Prozessen eine wichtige Rolle gespielt hat, die begleitet hat und die für so scheint es fast sozusagen eine neue Heldin des Theaters, der Theaterbühnen zu werden scheint, weil sie eben im Umgang, in der Aufarbeitung des Holocaust, des Nationalsozialismus eine moralische und klug, zugleich sehr kluge Instanz ist. Und die andere Uraufführung um sie herum ist die Drei Leben der Hannah Arendt nach dem Comic von Ken Krimstein am Deutschen Theater in Berlin, also nach einem Comic, in den ich schon mal reingelesen habe, der eben auch die Geschichte Hannah Arendts mit der Historie insgesamt verbindet und auch sehr vielversprechend ist. Ja, darauf freue ich mich und ich bin auch sehr gespannt auf den Start von John von Düffel, dem Autor und erfahrenen Dramaturgen als Neuintendant am ETH Hoffmann Theater in Bamberg. Und mit ihm wirst du ja später in diesem Podcast auch noch reden über seinen Start.
Genau, wollte ich auch gerade sagen. Bevor ich zu ihm komme, bleibe ich nochmal kurz bei dir, bei deinem Kopf der Saison. Das ist ein guter Bekannter, oft prämiert und gelobt, Sebastian Hartmann. Nicht unbedingt ein leicht zu greifender Regisseur, ist manchmal auch ein Querkopf, möchte ich fast sagen. Ist das so ein bisschen dein Gegenpol zum ganzen Pragmatismus in den Theatern?
Also er ist wirklich ein sozusagen wunderbar unpragmatischer Kopf, der in den letzten Jahren großartige Inszenierungen gemacht hat und der in dieser Saison 4 völlig verschiedene Stücke zeigen wird. Also er macht den Hauptmann von Köpenick in Cottbus, was ich erstmal überhaupt nicht zusammenkriege, Hartmann und Zuckmeier. Gerade deswegen könnte es spannend werden. Dann macht er Gefährliche Liebschaften in Hamburg am Thalia-Theater, Serotonin nach Urlebeck in Potsdam und einen neuen Wolfram-Lotz-Text, Träume in Europa am Schauspiel Dresden. Alles spannend. Ich würde aber hinzufügen, also einerseits ist Hartmann sozusagen ein eigenwilliger, unpragmatischer Regisseur. Andererseits ist er natürlich abhängig davon, dass er in gut funktionierenden Häusern arbeiten kann. Und insofern hat er natürlich auch was mit Pragmatismus zu tun und ist darauf angewiesen, dass die Betriebe funktionieren und dass er da Freiheit bekommen kann, mit der er mit seinem Ensemble dann gut arbeiten kann.
Vielen Dank erstmal für deine Beobachtungen, Detlef.
Sehr gerne, danke dir.
Ich habe in der letzten Folge mit unserem Kollegen Joachim Lange gesprochen, darüber, wie er die vergangene Saison erlebt hat und worauf er sich in der kommenden Saison freut. Und er meinte, die neuen Intendanzen und Theaterleitungen, zum Beispiel Tobias Kratzer als Chef der Staatsoper Hamburg. Mit dem haben wir übrigens auch gesprochen, ein Interview mit ihm finden Sie im aktuellen Heft. Ich möchte jetzt mit einem Berufseinsteiger sprechen, wenn das richtige Wort für ihn ist. Hallo, John von Düffel.
Ja, hallo.
John von Düffel ist vieles. Er ist Autor von Romanen und Bühnenstücken. Er hat auch zahlreiche Filme und Bücher für die Bühne bearbeitet. Seit 1991 ist er vorrangig als Dramaturg tätig, die vergangenen 15 Jahre am Deutschen Theater in Berlin. Nun will er selbst ein Haus leiten, das ETA Hoffmann Theater in Bamberg. Darüber hat er im neuen Heft geschrieben und darüber will ich mit ihm reden. Sie waren ein ziemlich erfolgreicher Dramaturg. Jetzt reicht Ihnen das nicht mehr. Warum wollen Sie jetzt selbst als Intendant tätig sein?
Naja, es ist eben ein ganz großer Unterschied. Und wie groß dieser Unterschied sich dann auch im Leben manifestiert, das war mir selber nicht klar, ob man Entscheidungen trifft oder Möglichkeiten anbietet. Und als Dramaturg macht man Vorschläge, als Autor schreibt man Stücke, die man in der Theaterlandschaft rumschickt, in der Hoffnung, dass der ein oder andere sich dafür erwärmt. Man trifft aber nicht die Entscheidung über die Gestaltung oder konkrete Ausgestaltung eines Spielplans, sondern man macht eben eher diese Beratung. Und was Verantwortung da bedeutet und inwieweit Entscheidungen eben nicht nur Freiheiten sind, sondern auch viel nach sich ziehen, viele Konsequenzen haben, mit denen man dann eben auch leben muss und wollen muss. Das ist eben einfach auch nur dann wirklich so zu erleben, wenn man es tut.
Sie haben selbst unter unterschiedlichen Intendanten gearbeitet, vor allem unter Ulrich Kuhn in Berlin, der viele Erfolge gefeiert hat mit seinem Theater, das oft gelobt wurde, auch fürs gesamte Programm und für die konkreten Arbeiten. Welche prägenden Momente gab es da, wo Sie gesagt haben, so will ich das auch machen oder so will ich das gar nicht machen oder ach, das könnte ich auch machen? Ja, was nehmen Sie so mit von Ihren Vorgängern, von ihren Vorbildern.
Von Ulrich Kuhn insbesondere, nämlich neben all den künstlerischen Errungenschaften und den großen programmatischen Entscheidungen auch für gewisse Regisseurinnen und Regisseure, nehme ich eigentlich eine beharrliche Freundlichkeit mit. Ulrich Kuhn hat in Berlin, aber auch schon in Hamburg, wirklich auch teilweise dicke Bretter bohren müssen. Und er hat das mit einer unverwüstlichen Freundlichkeit getan, die man in Berlin zum Beispiel auch ganz leicht für Schwäche missverstanden hat oder gehalten hat, die aber schon genau weiß, was sie will, das auch mit aller Klarheit vorträgt, aber eben mit einer Freundlichkeit und einem Wohlwollen, bei der Gegenseite immer unterstellt wird, dass sie es auch gut meint, dass sie auch gute Arbeit leisten will. Und diese Grundatmosphäre von Fairness, von Freundlichkeit, von Wertschätzung, die will ich unbedingt auch im ganzen Haus praktiziert sehen und natürlich auch als Vorbild dann verkörpern.
Eine Frage ist natürlich ganz wichtig, bevor wir jetzt weitersprechen. Welche Vision haben Sie denn für das Programm in Bamberg? Was haben Sie sich da vorgenommen für den Spielplan, für die thematische Setzung?
Also Vision klingt ja immer sehr groß. Ich würde das vielleicht mal runterbrechen auf eine ganz einfache Maxime, das Inhalt first. Zuerst steht für mich immer der Inhalt, damit auch eine gewisse Form von Autorinnenschaft. Wir haben deswegen auch teilweise sehr viele literarische Texte, aber auch viele Überschreibungen oder Neuschreibungen von großen Stoffen im Programm.
Das heißt aber, es klang ja schon ziemlich deutlich an, aber es geht schon darum, quasi neue Texte auf die Bühne zu bringen und sich so der Gegenwart zu nähern und nicht irgendwie zu versuchen, mit alten Stoffen irgendwie ganz aktuelle Fragen irgendwie aufzuwerfen.
Ich glaube, dass das Theater auch ein Ort der Geschichten sein kann und sollte, also ein poetischer Raum auch durchaus. Ich würde da schon sagen, dass die Vision eine ist, die eher die Geschichten so erzählt, dass das Verbindende an den Geschichten, also das, was man gemeinsam dann auch diskutieren, worüber man dann streiten kann, dass das Verbindende im Vordergrund steht. Also dass die Geschichten nicht so aktualisiert oder durch den Kakao gezogen werden, dass man jetzt immer nur sozusagen das krasseste, polarisierendste, extremste daran hat, sondern dass man sozusagen in deren Tiefe, in deren Inhaltlichkeit so weit wie möglich vordringt und da sozusagen eher in die Wurzeln geht.
Man hört ja in letzter Zeit, ich zumindest höre in letzter Zeit immer öfter von Problemen, von Konflikten zwischen Ensemble und Leitung, von Belegschaft und Leitung. Da geht es ja dann auch um die Frage, wie autoritär kann ein Intendant, eine Intendantin heute noch sein, noch arbeiten? Wie beobachten Sie das und was macht das, was bedeutet das für Ihren Führungsstil? Sind Sie eher so ein kleiner König oder ein CEO oder sind Sie ein Gleicher unter vielen oder wie auch immer man das nennt?
Ja, also es gibt irgendwie so keine richtig ideale Rolle oder kein Rollenbild, was man so mit einem wunderbaren Satz benennen könnte. Ich sag vielleicht mal zwei Sachen. Also eine Anekdote aus meinem bisher sehr kurzen Theaterleitungsleben, als ich den Ruf aus Bamberg bekam oder gewählt wurde, um genau zu sein, sagte der erste Kollege, den ich traf, du bist doch viel zu nett, um Intendant zu sein. Das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass man zu nett sein kann. Man kann unklar sein, was einen nicht eignet, aber oder ein bisschen das Leben für alle anderen schwieriger macht. Ich glaube, dass man nicht unbedingt laut werden muss, nicht unbedingt schreien muss, nicht unbedingt immer auf den Tisch hauen muss. Und trotzdem, und das sage ich jetzt mal von einer anderen Warte aus, gibt es auch seitens vieler Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen und so weiter, eine Erwartung an Führung, eine Erwartung auch manchmal der autoritären Art. Also dass da sich jetzt jemand da mal sagt, der geht da dann dazwischen und der macht diesen Konflikt irgendwie kurz und klein. So, ne? Das heißt, dieser Lernprozess ist, glaube ich, seitens der Theaterleitungen angesagt, aber auch umgekehrt bei den Mitarbeitenden. Wir müssen da so lernen, dass wir einen Modus miteinander finden und den kann man, glaube ich, gar nicht so generell verordnen. Den muss man in jedem Haus mit den Menschen, die dort arbeiten, auch suchen. Wie kommen wir am besten voran? Und natürlich muss ein Intendant, eine Intendantin vorangehen auf eine Art. Aber die Art und Weise, wie das stattfindet und ab wann dann vielleicht auch die ersten abspringen, weil die sagen, ach, das ist mir jetzt aber zu nett oder zu unverbindlich oder wie auch immer. Oder ich habe ja gar keine Angst. Ne? Angst ist eigentlich ein großes Thema, also brauche ich auch nichts tun. Das sind alles Entwicklungen, da sind wir sozusagen eher am Anfang des Prozesses und damit meine ich mich, aber auch sozusagen die Theaterlandschaft, am Anfang eines Prozesses und noch nicht irgendwo in der Mitte oder gar am Ende.
Also jemand, der gerne vorangeht, aber nicht vergisst, auch mal nach hinten zu schauen, was die anderen so machen.
Ja, und vielleicht auch so ein bisschen mit dem Gefühl aus dem Zusammensein und aus dem Miteinander aus zu wissen, was ist denn der nächste Schritt? Also das geht ja eher darum, auch Menschen genau zu beobachten. Und das habe ich als Dramaturg natürlich auch mal versucht, mir eigentlich ein genaues Bild davon zu machen, was ist denn jetzt eigentlich dran für diese Menschen? Was ist eigentlich die beste Idee jetzt? Nicht abstrakt für so einen Spielplan, der auf dem Papier dann ganz toll ist, sondern auch ganz konkret für die Leute, mit denen man arbeiten will.
Der wichtigste Punkt jetzt für mich in Ihrem Text, aber vielleicht auch für Sie, glaube ich zumindest, war, dass Sie eine Art Ermöglicher sein wollen. Das schreiben Sie relativ konkret. Sie wollen Potenziale in jeder Mitarbeiterin erkennen und den Rahmen schaffen, dass diese Möglichkeiten ausgeschöpft werden können. Haben Sie, glaube ich, auch in unserem Gespräch jetzt schon einmal erwähnt zumindest. Wie wollen Sie das angehen? Das klingt nach einer leichten, aber eigentlich gar nicht so leichten Aufgabe.
Na, das heißt natürlich nah dran sein an den Leuten. Und deswegen habe ich mich auch ganz bewusst erstmal auch als Berufsanfänger sozusagen für ein kleineres Haus entschieden, weil ich da glaube, dass ich es auch schaffen kann, nah an den Kolleginnen und Kollegen dran zu sein. Denn natürlich gibt es eine abstrakte Fantasie, wenn ich einen Schauspieler oder eine Schauspielerin auf der Bühne sehe, was könnte die oder der noch spielen? Nur wenn man auch auf den Proben ist, auch wenn man mal sieht, dass was dann alles später bei den Endproben, bei der Premiere nicht mehr zu sehen ist, dann kriegt man eine Ahnung von dem Spektrum in den verschiedensten KünstlerInnen, mit denen man arbeitet. Diesen Möglichkeitssinn, sage ich jetzt mal, zu kultivieren im Alltag, im Theater und ein Gefühl dafür zu entwickeln, was könnte mit den Leuten das nächste Richtige sein, was wir von Potenzialen hin zu einer Umsetzung bringen. Das ist eigentlich interessant und das betrifft eben genauso die Gewerke. Die sind ja auch oft bei den Proben, auch bei den manchmal nicht ganz so produktiven Proben mit dabei. Also da würde ich immer sagen, je mehr man miteinander arbeitet und nicht nur die Arbeit der anderen kontrolliert, desto mehr entwickelt sich dieser Möglichkeitssinn. Und das wäre sozusagen meine Wünschelrute für die nächsten Spielzeiten.
Eine letzte Frage, es klang gerade schon so ein bisschen an, weil das Ganze ja auch einen größeren Rahmen hat, Stichwort Sparzwang. Es geht ja auch um die Potenziale eines Theaters und seines Publikums in einer Stadt, überall, auch spezifisch in Bamberg. Da steckt für mich auch so ein Appell an die Politik dahinter, dass sie diese Möglichkeitsräume ja auch ermöglichen, wenn das Geld so knapp ist, dass man halt nur das Nötigste machen kann, dann kann man ja auch wenig Potenziale freilegen, weil da braucht man ja vielleicht auch manchmal Raum für Scheitern, sag ich jetzt mal. Was fordern Sie denn da und wie wollen Sie sich da vielleicht auch einmischen in die Kulturpolitik? Weil als Intendant muss man das, glaube ich, auch manchmal.
Ja, man muss das tun und leider, muss ich sagen, mit Anführungsstrichen leider, ist der politische Anteil an der Intendanz doch viel größer, als ich das am Anfang erwartet hatte. Gleichzeitig ist mein Gefühl bei dem Thema Fordern, dass Fordern eine Art Gesprächsebene ist, auf der die Politik sozusagen sich eine gewisse Schwerhörigkeit antrainiert hat. Einfach auch, weil natürlich von allen Seiten gefordert wird. Deswegen wäre auch da meine Hoffnung, aber vielleicht sage ich das auch in 2 Jahren völlig anders. Meine Hoffnung wäre, dass man vielleicht erstmal mit dem Theater eine Form von Begeisterung schafft, eine Form von Spirit, einen Geist erzeugt, an dem kein Politiker, keine Politikerin vorbeikommt. Also ich würde mal sagen, unsere Lobby ist ja Gott sei Dank eine sehr transparente. Das ist nämlich das Publikum. Je mehr wir das Publikum hinter uns bringen, je mehr insgesamt in der Stadt doch eine Atmosphäre entsteht pro Theater, desto mehr wachsen unsere Chancen, und damit meine ich jetzt alle Kolleginnen und Kollegen im Theaterleitungsverantwortung, unsere Chancen für das Theater, das Beste zu erreichen.
Wir bleiben gespannt. Vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Kommen wir nun zum Musiktheater-Oper. Über diese Sparte will ich jetzt mit Ulrike Kolter sprechen, Co-Chefredakteurin der Deutschen Bühne. Hallo Ulrike.
Grüß dich, Thilo.
Es ist keine Überraschung, die Klassiker führen weiter die Statistik an, aber man fragt sich trotzdem, was haben die uns heute noch zu erzählen? Fragt man sich ja jedes Jahr. Worauf freust du dich denn da am meisten in der neuen Spielzeit? Auf welche Produktionen, Neuproduktionen?
Ja, das stimmt, Thilo. Wie jedes Jahr, die Klassiker bleiben Spitzenreiter. Allen voran, das ist ja seit Jahren in unseren Statistiken so, Mozart. Allein in dieser Saison mit 45 Premieren. Also wir sind insgesamt bei 455 Premieren. Das sind knapp 10%, kann man so sagen, fast der Premieren insgesamt. Die Plätze danach tauschen sich immer aus. Verdi, Puccini und Wagner dann Platz 2 bis 4. Der Olle Richard bringt es immerhin noch auf 24 Neuinszenierungen in dieser Saison. Und ja, auffällig ist, dass sogar viele Theater mit ihm starten in die Spielzeit. Also es gibt zweimal einen neuen fliegenden Holländer, zweimal den Lohengrin. Damit beginnt übrigens meine persönliche Spielzeit jetzt am kommenden Wochenende in Hannover. Da freue ich mich drauf. Tristan gibt es zwei neue Produktionen und einen neuen Ring in Köln an der Oper von Paul-Georg Dittrich inszeniert. Das wird bestimmt spannend. Aber ja, du hast gefragt, was uns diese Werke noch erzählen können heute. Wenn ich da gleich noch mal kurz bei Wagner bleiben darf, seine Themen, wie wir alle wissen, Macht, Freiheit, Konflikte über verschiedene Wertesysteme, Gott, Mensch. Also diese Geschichten kann man, finde ich, bis in alle Ewigkeit neu erzählen, solange die Theater da auch immer wieder neue Wege finden und neue ästhetische Formen, die auf die Bühne zu bringen. Und da, solange das so ist, habe ich eigentlich keine Sorge vor Langeweile bei Klassikern. Zum Beispiel Koblenz, worauf freue ich mich? Ende Oktober gibt es ein Rheingold. Und zwar mit VR im Theaterzelt, im Interim dort, wo man als Zuschauer mit VR-Brille durch die Unterwasserwelt des Rheins spazieren kann dann. So stelle ich mir das vor. Mal sehen, ich bin gespannt. Darauf freue ich mich. Worauf freue ich mich noch? Auf eine große Uraufführung im Rahmen der Kulturhauptstadt Chemnitz, Kulturhauptstadt Europas, Rummelplatz, ein Roman von Werner Breunig, der wird da vertont von Ludger Vollmer. Und was ich in den nächsten Wochen zum Spielzeitstart auch noch sehen werde, sind eine Handvoll Uraufführungen im Jungmusiktheater, was eigentlich so wie in den letzten Jahren häufig fast noch spannender ist als das Musiktheater für Erwachsene in den Uraufführungen zumindest.
Du stellst in deinem Text klar, bei den Intendanten Neustarts im Musiktheater dominieren die Männer. Auf der Bühne hingegen gibt es mehr starke Frauenfiguren. Die gibt es ja tatsächlich häufig in den Klassikern. Obwohl die Traviata oder eine Carmen nicht unbedingt feministische Ikonen sind, sind ja doch dann irgendwie ein bisschen Klischees oft auch. Was erwartet uns da vielleicht auch für neue Aspekte?
Ja, genau, die lieben Klischees. Eigentlich will man ja, oder ich möchte eigentlich auch diesen Mann-Frau-Dualismus nicht immer noch zementieren. Und es hat, also was die Leitungsfunktionen angeht, tatsächlich haben ja viele Frauen in den letzten Jahren Positionen übernommen. Da hat schon ein deutlicher Umbruch stattgefunden. Ich glaube, das hast du auch so wahrgenommen vielleicht. In dieser Saison war es aber doch auffällig, dass vor allem in den Opernhäusern die Neubesetzung wieder sehr männerdominiert sind. Und da im Gegensatz eben, wie du gerade sagst, in den Spielplänen, als ich die so durchgeguckt habe, auffällig viele Uraufführungen mit Frauenfiguren stattfinden, die titelgebend sind auch. Also ich nenne mal Malina gibt es, eine Cassandra, eine Alma, Christina. Also alles titelgebende, oft biografisch inspirierte Literaturadaptionen über so kämpferische Frauenfiguren, gar nicht so unbedingt klischeehaft, die als Uraufführung oder deutschsprachige Erstaufführung rauskommen in dieser Saison. Sind auch alles recht internationale Geschichten, also zum Beispiel Christina ist eine schwedische Nationalerzählung, Malina ein Roman, ich glaube der einzige von Ingeborg Bachmann, Alma erzählt vom Schicksal einer jungen prostituierten Frau in Sao Paulo, also von einem brasilianischen Komponisten. Ja, also das sind jetzt nicht alles unbedingt so feministische Ikonen wie eine Carmen vielleicht, aber doch Frauen, die versuchen, aus ihren Rollenbildern auszubrechen, ja.
Das ist, glaube ich, auch immer der Vorteil an neuen Stücken. Da kann man dann nochmal ganz frisch rangehen und muss nicht irgendwie schauen, was Verdi sich da gedacht hat und sein Dichter. Dein Saisonkopf ist Nadja Loschki. Warum?
Nadja Loschki leitet schon seit einigen Jahren die Musiktheatersparte in Bielefeld am Haus. Es gab da jetzt eine Zeit lang eine Übergangssituation, sozusagen eine Doppelspitze mit ihrem Vorgänger Michael Heicks gemeinsam. Und jetzt übernimmt sie das Haus allein. Ich finde das ganz bemerkenswert, wie die geschafft haben, dort diesen Generationswechsel zu gestalten. Also kommunikativ nach innen, nach außen die Übergabe an so einem Haus zu vollziehen. Und ja, das eine ist natürlich, wie schafft man diese Funktion auszufüllen. Wir haben übrigens vor 2 Jahren mal auch ein Themenheft gemacht mit dem Theater Bielefeld. Da kann man das auch alles noch mal ganz schön nachlesen, wie flache Hierarchien da an diesem Haus auch existieren. Das andere sind natürlich die künstlerischen Leistungen. Und da hat Nadja Loschki auch in den letzten Jahren ganz spannende Regiearbeiten herausgebracht. Und ich bin gespannt, wie sie das in Bielefeld fortsetzen wird. Zum Beispiel wird es eine Uraufführung geben, auch wieder eine Romanadaption Cassandra nach Christa Wolfs Roman in ihrer Regie.
Auf jeden Fall ein großes Thema mit den flachen Hierarchien. Das klingt ja immer wieder mal an, wenn wir so den größeren Blick drauf werfen. Vielen Dank, Ulrike.
Gern, Thilo.
Wir gehen ganz schnell weiter zum Ballett und zum Tanztheater. Dafür hat Miguel Schneider in diesem Jahr die Spielpläne durchforstet. Hallo, Miguel.
Hi, Thilo.
Aufbruch. Das ist das Motto, das du in den Programmen der Szene erkennst. Ist für dich so ein bisschen die Überschrift sozusagen. Also das Spannungsfeld zwischen Tradition und Weiterentwicklung. Fasst du so zusammen, wie setzt sich dieses Thema fort, das wir auch letzte Folge schon so ein bisschen erkannt haben in der Auswertung der vergangenen Saison?
Genau. Ich versuche daher mal ein bisschen auf einen anderen Aspekt einzugehen. Also ich finde irgendwie das Aufbruch, ist es wichtig, dass es als eine Art Prozess und nicht als festen Zeitpunkt zu verstehen. Aufbruch sehe ich halt im Kontext der Tanzwelt als produktive Reibung. Es wird bewusst kuratiert, um Spannung zu erzeugen, statt sie halt einfach nur zu glätten. Das klassische Gegensätze ziehen sich an, kann auch vielleicht im kommenden oder im derzeitigen Spielprogramm gelten, weil der Kanon wird nicht museal gezeigt, sondern gezielt gegen zeitgenössische Handschriften gestellt. Ein klassisches Werk kann deutlicher im Kern werden, wenn es halt neben einer aktuellen Handschrift läuft. So sehe ich das. Passend dazu kombiniert das Staatsballett Berlin Christian Spuck mit Fearful Symmetries zu der Musik von John Adams mit George Balanchines Symphony in C ab nächsten Jahr Mai. Zum anderen gilt Haltungswechsel statt Stilwechsel. Also wer wird adressiert? Welche Weltbilder spiegelt das Haus? Leitungswechsel, Doppelspitze, Artist in Residence beantworten die Frage, wie viel Wagnis trägt ein Traditionshaus ohne Bindung zu verlieren individuell? Das Wiener Staatsballett trägt sich unter der neuen Ballettdirektorin Alessandra Ferri zu einer quasi Season of Masters, einer klassischen Giselle in der Fassung von Elena Cherinova und einer Nebeneinanderstellung von drei Generationen Choreografie. Justin Peck, Wayne McGregor, Twyla Tharp mit Visionary Dances. Ich glaube, da wird sich einiges ableiten lassen. Ich meine, die sind alle drei in einem unterschiedlichen Alter, in einem unterschiedlichen Punkt in ihrer Karriere. Und ich glaube, das ist ziemlich spannend. Und das habe ich letzte Spielzeit ein bisschen vermisst. Grundsätzlich ist da halt die Gestaltung der Durchlässigkeit, der Transparenz völlig richtungsweisend. So könnten wiederum, so paradox das auch klingen mag, die Klassiker stabilisiert werden, weil sie in ein lebendiges Ökosystem übertragen werden und darin halt irgendwie stattfinden, so abstrakt das wirklich klingen mag.
Aufbruch, aus welcher Richtung kommen denn da für dich die Impulse? Geht es da eher um gesellschaftliche Debatten? Du hast gerade zum Beispiel Giselle genannt, da muss man ja schon auch irgendwie an Fragen von Frauen, Rollen, Frauen, Figuren denken. Oder sind es auch technische Entwicklungen, dass man natürlich inzwischen, wir haben in der letzten Folge über eine sehr beliebte Neuproduktion gesprochen, in der es dann eben mit Video gearbeitet wurde, wo das Videomaterial von damals von Pina Bausch quasi zum Spielpartner für das heutige Ensemble geworden ist. Also genau, woher kommen da die meisten neuen Energien?
Also der Hauptimpuls ist gesellschaftlich. Technik liefert aber Tools. Der Drive, der kommt aber irgendwie von anderen Erzählaufträgen. Mehr weibliche Führungen, wie etwa Azur Barton als erste weibliche Artist in Residence bei Goodie Dance in Stuttgart. Einfach andere Handschriften, andere Arbeitskulturen, ein Publikum, das Kontext verlangt. Vielleicht etwas, das gerade auch politisch lesbarer und auch individuell relevant ist. Spannend finde ich, über Öffentlichkeit als künstlerischen Raum nachzudenken, weil er ja so gesellschaftsrelevant ist und so sozial. Social Media, Vermittlung, Community-Formate sind dramaturgische Räume und nicht nur irgendwie so ein PR-Schmuck, wie es halt Stephanie Lake mit Colossus Kids an der Semperoper Dresden ab Oktober macht. Und trotzdem kann Technik natürlich auch die Haltung verstärken, zur stärkeren Haltung dienen. Technik hier im Sinne von Video, 360-Grad-Räumen, Elektrotechnik, um Wahrnehmungen irgendwie zu verschieben. Hier ist die Nähe und der Perspektivwechsel relevant. Nicht immer nur bloßer Effekt oder irgendwie, wir müssen das jetzt einbauen, weil so und so, sondern einfach irgendwie damit was machen, damit irgendwas aufzeigen. Mit der technischen Entwicklung kommen aber halt natürlich mehr Mittel, Wege hinzu, mit gesellschaftlichen Themen umzugehen, die einfach immer relevanter werden. Ich meine, das ist uns allen klar.
Du schreibst, dass es viele Handlungspalette gibt, jetzt nicht nur die Klassiker, die man schon so kennt, so Tchaikovsky und so weiter, sondern auch so neue Stoffe. Also das ist nicht mehr La Polar, Tanz um des Tanzes willen, sondern dass mit Tanz wieder mehr Geschichten erzählt werden sollen. Ich habe das Gefühl, dass sich das in den vergangenen Spielzeiten verstärkt hat im Vergleich zu den 90er und Nullerjahren. Wie beurteilst du das denn?
Also Handlungspalette als Gegenpol zu starken Wellen abstrakter Mehrteiler macht die Saison einfach lebendiger, auch für mich. Ich mag das ziemlich, ziemlich gerne, wenn so ein Abend gefüllt wird mit möglichst nur einem Thema und nicht mehreren Themen aufgesplittet wird. Die Frage ist halt natürlich, warum jetzt erst? Mir fällt dazu halt die Orientierungssuche ein. In krisenhaften Zeiten bieten große Erzählbögen Halt und Bindung. So ist es jedenfalls für mich und auch so, wie ich es dann in meiner sozialen Bubble wahrnehme. Weniger die schweren Themen, auch wenn Handlung schwer sein kann. Sie ist aber irgendwie klarer und meist griffiger. Und das Ballett Zürich zeigt Mads Ecks neue Carmen, die gesellschaftlichen Tiefgang bekommen soll und mit Identitäten spielt. Da bin ich auch mal ganz gespannt. Da halt im Doppelabend mit Mussorgskis Bilder einer Ausstellung. Oder halt im Mai 26 mit Kathy Marstons Romeo und Julia. Auch Altenburg-Gera zeigt Tschaikowskis Dornröschen ab November. Hier trifft sozusagen eine Serienlogik auf die Bühne. Literarische Rereads berühmter Stoffe oder Personen, das ist auch wichtig, das dockt halt an unsere Erzählgewohnheiten an. Nur hier eben live und körperlich beim Tanz. Berlin macht's vor mit einem spartenübergreifenden Nureyev nach Rudolf Nureyev, das nach starken queeren Gesetzen in Russland verbannt wurde und halt nächstes Jahr Deutschlandpremiere feiert. Solche narrative Titel sind halt irgendwie kommunikativ und in der Vermittlung stark. Visuals, Trailer, Gespräche, das öffnet nochmal irgendwie ganz andere Türen fürs Publikum. Das klingt wieder nach einem Marketingspruch, aber das finde ich wirklich gerade bei dem Stück. Und das ist halt irgendwie notwendig und das wird immer mehr erkannt und das ist eine sehr gute Sache.
Dein Kopf der Saison ist Markus Murau. Im Gegensatz zu vielen anderen Namen, die jetzt schon gefallen sind, kenne ich den gar nicht. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt sehr schlimm ist, aber erzähl mir doch mal etwas über ihn.
Ja, Murau ist 1982er Jahrgang, wenn ich mich richtig erinnere, kommt aus Spanien und jetzt ehrlich gesagt keine Neuentdeckung. Also er hat schon zahlreiche Preise erhalten in Deutschland, international, zuletzt erneut als Choreograf des Jahres gekürt für die letzte Spielzeit. Also nicht wirklich eine neue Entdeckung, aber warum ich ihn trotzdem als Kopf ausgesucht habe, weil er einfach das Saisonnarrativ, was ich beschrieben habe, verkörpert. Er baut Bilderräume, die Gegenwart nicht irgendwie dekorieren, sondern neu sortieren zu versuchen. Präzise, surreal, diskursfreudig und das ist wichtig. Und so wird es auch seine Arbeit oft beschrieben. Ich habe seine Arbeit auch häufiger schon gesehen und da steckt halt einiges drin, was mir gefällt. Es steckt aber auch viel drin, was mir nicht gefällt. Und das, diese Reibung wiederum, das macht es irgendwie für mich aus. Und das macht ihn unfassbar spannend für mich. Und ich glaube, auch wenn er schon viele Preise gewonnen hat, da kommt noch einiges. Und viel interessanter ist noch, er wirkt gleichzeitig auch systemisch. Also er ist Artist in Resident am Staatsballett Berlin. Und der prägt die Probenkultur, Ensemblehandschrift und die Sprache oder besser gesagt Bildsprache nach außen, was ja auch immer wieder ein großes Thema ist. Und er ist an Knotenpunkten präsent, Saisoneröffnung in Berlin und Beiträge andernorts wie in Hamburg im mehrteiligen Abend Kein Zurück. Über den Titel lässt sich jetzt auch streiten nach der Debatte, aber das ist ein anderes Thema. Seine Residenz in Berlin ist bis 2026 angelegt. Das ist dort dann voraussichtlich, also gerade seine letzte Artist-in-Residenz-Saison. Und er eröffnet kommende Spielzeit mit Wunderkammer im Oktober. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und gerade auf ästhetischen Aspekten sagt mir das einfach, was er macht, voll zu. Und ich glaube, da können wir uns noch auf einiges mehr freuen, als das, was gerade so ein bisschen durch die Pressewelt gegangen ist. Also ich glaube, der wird nochmal spannend, auch wenn es, wie gesagt, ein großer Name schon ist.
Okay, da habe ich also was nachzuholen. Danke für diesen Input und für deinen Blick, Miguel.
Kein Thema. Gerne doch.
Über die nächste Sparte, das Kinder- und Jugendtheater, möchte ich mit Martina Jacobi sprechen. Hi.
Hallo.
Drei wichtige Kinder- und Jugendtheater in Deutschland bekommen eine neue Leitung. Das Theater Junge Generation in Dresden, das Theater der Jungen Welt in Leipzig und das Gripstheater in Berlin. Was erwartet das junge Publikum dort nach diesem Wechsel?
Ja, dazu haben wir in unserem Schwerpunkt die eingesetzten Leitungen, die neuen selber befragt. Das sind Ulrike Lessmann und Michael Seede aus Tallinn am Theater Junge Generation in Dresden, Miriam Tscholl in Leipzig am Theater der Jungen Welt und das vierköpfige Team um Winfried, Tobias, Nathalie Driemeier, Thomas Keller und Jutta Brinkschulte am Gripstheater in Berlin. Und bei der Umfrage kam raus, dass sie schon die Welt für junge Menschen im Moment als sehr so krisenhaft einschätzen, kann man sagen. Also, dass sie sowas wie politische Unsicherheit zum Beispiel und aber auch Leistungsdruck und Einsamkeit für, also bei jungen Menschen jetzt stark aufs Programm nehmen wollen. Das ist so das, was irgendwie dabei rauskam und das aber doch so ein grundlegender Tenor auch bei allen dreien ist, dass so ein Gefühl von wir machen das zusammen und finden irgendwie eine gemeinsame Solidarität da ja einen Grundstein legen soll, um für junge Menschen dann auch so im Theater oder das Theater für junge Menschen so ein Kraftort sein zu lassen.
Fand ja vor allem Miriam Zoll irgendwie ganz interessant. Die hat ja sehr lange die Bürgerbühne in Dresden geleitet und sehr viele partizipative Projekte umgesetzt. Und ich kann mir vorstellen, dass sie das im Jugendtheater auch fortsetzt in gewisser Weise. Hat ganz oft mit Jugendlichen gearbeitet. Bin ich sehr gespannt. Ein Trend aus dem Schauspiel setzt sich jetzt im Kinder- und Jugendtheater fort. Bücher kommen auf die Bühne, wie Woll von Sascha Stanicic oder Best Bro Ever von Jenny Jägerfeld. Diese Titel bekommen durch die Adaption noch mehr Spotlight. Ich habe tatsächlich beide bei mir hier rumliegen, so halb gelesen. Es werden aber auch zahlreiche neue Texte geschrieben. Wie wichtig sind denn diese neuen Stoffe für das junge Publikum?
Neue Stoffe sind auf jeden Fall wichtig für junge Menschen und für das junge Publikum. Auch einfach, um mit der Lebensrealität so mitzugehen, um auch aktuelle Werke und AutorInnen, um denen überhaupt Raum zu geben im Theater. Ich würde aber auch da sagen, kommt es natürlich immer auch darauf an, wie das inszeniert wird und wie es am Ende dann, wie es auf der Bühne die jungen Menschen erreichen kann. Ja, also ich würde sagen, am Ende ist es dann eher doch eine Inszenierungsfrage, wie das dann aussieht. Aber im Grunde ist es natürlich wichtig, dass man da am Ball bleibt.
Ich finde es auch so interessant, weil es ja wie so, manchmal setzen sich schon fast so kurzzeitige Klassiker fest, weil ich glaube, von Wolf gab es ja jetzt schon eine Aufführung. Es kommen jetzt zwei neue, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Und Best Bro Ever wird ja auch mehrfach inszeniert. Also merkt man auch so ein bisschen, dass da gewisse AutorInnen irgendwie den Puls der Zeit gerade so richtig gut getroffen haben und deswegen überall auftauchen. Oder ja, wie bemerkst du das?
Auf jeden Fall, da gibt es schon einen Trend, würde ich sagen. Also es ist auch ein Trend dahin, also gerade wenn man sich die inhaltlich anschaut, Best Bro Ever zum Beispiel ist ja auch etwas, was queere Themen für junge Menschen ins Zentrum rückt. Da merkt man schon, dass da einfach Themen wichtiger werden, wie eben jetzt zum Beispiel diese queeren Themen. Und dass eine Bereitschaft da ist, sich damit auseinanderzusetzen und auch mehr Stücke und Uraufführungen vor allem damit aufs Programm zu nehmen.
Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig, jungen Menschen noch mehr zu sagen, das ist okay, du kannst sein, wie du möchtest. Ich habe das Gefühl, das klingt ja schon so ein bisschen an, dass das Jugendtheater viel mutiger geworden ist als vielleicht vor 20, 30 Jahren, als ich noch jung war. Immerhin werden hier die großen Themen der Zeit verhandelt. Es geht also auch nicht nur um so Kinderkram in Anführungszeichen, sondern halt um große Fragen. Wie beobachtest du diesen Trend in Anführungszeichen?
In der letzten Saisonvorschau hat ja unsere Autorin Anne Fritsch auch noch gesagt, also jetzt im Vergleich nur zum letzten Jahr, dass es da viele Dauerbrenner im Kinder- und Jugendtheater gibt. Also der Titel war Große Namen und kleines Risiko, dass die Heldinnen und Helden der Kinder im Kinder- und Jugendtheater immer noch Momo sind und diese ganzen Helden, wie man sie kennt. Und auch jetzt ist das meistgespielte Stück, und wir wissen von neuen Inszenierungen, von der Schneekönigin allein im Kinder- und Jugendtheater, das sind noch nicht mal alle insgesamt. Und auch da gibt es immer noch weit vorne auch den Räuber Hotzenplotz und so weiter. Aber generell würde ich sagen, kann man schon einen Trend dahingehend sehen, dass es mehr Mut gibt, dass es zum Beispiel so etwas gibt wie die ja, vielversprechende Uraufführung von The Drop in Düsseldorf. Das ist von Lutz Hübner und Sarah Nemitz und geht den Folgen von der Corona-Zeit für junge Menschen zum Beispiel nach. Ja, also da gibt es auf jeden Fall einen Trend, wie wir auch eben schon gesagt haben, sich so eher mit Krisen besetzen und ernsten Themen auseinanderzusetzen.
Ich glaube, da wird jungen Leuten inzwischen auch einfach mehr zugetraut. Und man muss natürlich dazu sagen, die Klassiker bieten oft auch immer noch spannende Anknüpfungsmöglichkeiten. Ich habe hier eine Kinderbuchversion von Rotkäppchen, wo Rotkäppchen nicht vom Wolf gefressen wird, sondern den Wolf beschützt, weil sie Umweltaktivistin ist. Finde ich auch eine schöne Umdeutung. Kommen wir als letztes noch zu deinem Kopf der Saison. Da benennst du die Autorin Fahir Koch, die wie ich aus Leipzig kommt. Was erwartest du von ihr, ihm, ihr, ihm, them?
Ja, Fahir Koch hat ja den Mülheimer Kinderstückepreis 2025 bekommen für das Stück T-Rex, Bist du traurig, steht dein Tee für Tränen. Und jetzt in dieser Spielzeit stehen allein, also wir wissen von 7 inszenierten Werken von Fahir Koch und davon sind 5 Uraufführungen, also das ist schon mal irgendwie krass. Und ich habe T-Rex gelesen, die neuen Stücke, die gibt es teilweise noch gar nicht, also sind ja noch nicht fertig, aber so wie ich das einschätzen würde, jetzt von der Sprache her, schafft es Koch halt, diese schweren Themen, weil dabei ist sowas wie Klimawandel, ist natürlich auch Selbstfindung dabei, und aber auch Politik und Rechtsruck, das sind Themen in den neuen Stücken. Und ich kann mir vorstellen, dass Koch es schafft, auch diese ernsten Themen mit so einer Zärtlichkeit und eher halt doch Verletzlichkeit zulassenden Sprache, diese Themen auch für ein Kinder, ja, und also für ein junges Publikum nahbar zu machen und ihnen damit einen Raum zu geben. Und ich finde, auch damit schafft er halt dann wahrscheinlich genau das, was ja auch die neuen Leitungen sagen, die jetzt eingesetzt werden am Theater der Jungen Welt und am GRIPS und am Theater Junge Generation, dass das Kinder- und Jugendtheater eben dieser Kraftort sein soll. Und ich habe das Gefühl, dass Fahir Koch genau das schafft.
Auch ein Inspirationsort vielleicht, das wäre schön. Vielen Dank, Martina.
Sehr gerne.
Zum Schluss noch ein kurzer Blick ins Figurentheater. Gehe ich aber ganz gerne hin. Dafür ist Andreas Valentin bei mir. Hallo.
Hallo.
Was kann das Figurentheater liefern, was das klassische Schauspiel, also das mit Menschen, nicht kann?
Es geht im Figurentheater immer um große Fantasie, die vielleicht zu groß ist für den menschlichen Körper. Zum Beispiel um weltumspannende Stücke wie Wallenstein an den Münchner Kammerspielen als spartenübergreifendes Projekt mit Puppen oder Decamerone von Boccaccio am Puppentheater. Oder auch ein kleines Theater für Kinder wie Wasn't Teens nach dem Kinderbuch von Carson Ellis. Ein Buch, das keinen Text hat, nur Interjektionen. Für alle drei Stoffe gilt, dass das Puppentheater das wahnsinnig gut kann und für Menschen ist das irgendwie zu klein. Ein Beispiel: Ich war in der letzten Spielzeit in Gelsenkirchen und in Magdeburg und ich habe die Dreigroschenoper gesehen. Zweimal mit Puppen. So genau und so böse, so gierig sozusagen, wie man das mit Schauspielern gar nicht machen kann.
Das Figurentheater ist im Osten stärker verankert. Du hast das Theater Magdeburg gerade schon erwähnt. Grund dafür sind die staatlich geförderten Ensembles zu DDR-Zeiten. Doch auch im Westen stellt sich die Sparte breiter auf. Wie entwickelt sich das aktuell?
Ich schon sagen, es geht voran. Theater wie Koblenz oder Gelsenkirchen haben ihre Puppensparte gut etabliert. In Saarbrücken und Freiburg versuchen die Intendanten Michael Schulz und Felix Rothäuser ihr Glück mit Puppen. Es gibt keine Tradition für ein Puppentheater, das nicht unterhaltsam ist und für Erwachsene. Deswegen geht es langsamer voran, aber es geht stetig.
Freut mich zu hören. Ich bin ja im Osten, ich kenne nur die gute Situation. Es wäre schön, wenn das dort nachzieht. Dein Kopf der Saison ist ein Mann aus dem Osten, der sich in der Sparte mehr als bewiesen hat. Christoph Werner, der Leiter des Puppentheaters Halle. Letzte Saison haben die großes Jubiläum gefeiert. Und in der Stadt ist das unglaublich beliebt. Es ist eigentlich immer ausverkauft. Warum ist der für dich jetzt der Mann der Saison im Figurentheater?
Der ist immer ein Kopf der Saison im Puppentheater, weil er wahnsinnig viel getan hat, um das Puppentheater und das Figurentheater sichtbar zu machen. Etwa mit Koproduktionen, mit der Berliner Volksbühne oder den Wiener Festwochen. oder mit seiner eigenen Arbeit, die auch sehr eigenwillig ist, aber trotzdem sehr gefragt, wie etwa mit dem Rücken zur Welt über Caspar David Friedrich in Halle letztes Jahr oder jetzt in Chemnitz, Wir werden nachkommen. Ein Dokudrama um deutsche Transporte jüdischer Kinder 1938-39 als Figurentheater. Christoph Werner steht für die Qualität des Puppentheaters und erweitert das Spektrum der Kunstform immer mehr.
Dem stimme ich zu. Vielen Dank.
Dankeschön.
Es gäbe noch viel mehr zu erzählen. Aber das lesen Sie am besten nach in der aktuellen Ausgabe der Deutschen Bühne und schauen Sie regelmäßig auf unserer Webseite vorbei, die-deutsche-buene.de. Da gibt es vor allem an den Wochenenden zahlreiche aktuelle Kritiken. Und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Tilo Sauer. Vorhang zu und bis zum nächsten Mal.
Schwerpunkt Theater. Der Podcast der Theaterzeitschrift Die Deutsche Bühne.